ARD Sounds.
Berlin Sounds. Inside.
Rödelius. Für mich ist das ein Zaubername. Ja? Eine Legende aus der Krautrock-Ära. Ein Self-Taught-Musiker, der mir nach unserem Gespräch auch ein großes Vorbild geworden ist. Einfach in diesem Floaten lassen, was er drauf hat. Er beschreibt es ja als absolutes Gottvertrauen. Dieses weise, zen-mäßige Annehmen von Schicksal. Egal, wo das Leben einen so hintreibt. Rödelius hat ja wirklich unglaublich experimentell krachige Musik und unglaublich schöne Ambient-Musik gemacht. Mit und ohne Elektronik, mit und ohne Brian Eno. Und das Beste ist, er macht auch immer noch Musik mit über 90. Und am Ende unseres Gesprächs beschreibt er ja dann, hinter dem Part mit Brad Pitt, wie er heutzutage komponiert. Das fand ich auch sehr spannend. Nebenher lernt man ja übrigens auch eine Menge deutscher Geschichte aus seinen Anekdoten. Also ich kann euch jetzt nur viel Spaß wünschen. Die britische Times hat über ihn gesagt, he has lived a life that screams out to be told in a movie. Sein Leben schreit danach, verfilmt zu werden. Ich freue mich sehr auf den legendären Rödelius.
Hallo.
Hallo Hans-Joachim Rödelius.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Du bist Ur-Berliner, du bist 1934 in Berlin geboren.
Genau.
Und dein Vater war Zahnarzt und deine Mutter?
Mein Vater war Zahnarzt, genau. Die Mutter hat ihm assistiert, der hat die Bohrmaschine getreten.
Getreten?
Ja, die gab es noch nicht, die raffinierten Apparate gab es ja damals noch
okay.
nicht.
Okay. Und dann bist du in Friedenau aufgewachsen, stimmt
das? Ich bin in Friedenau zuerst aufgewachsen, Steglitz. Geboren, Friedenau aufgewachsen. Und da müssen wir uns jetzt mal selbst reinbuddeln in die Chronologie. Ich weiß nicht mehr genau, wie
es. Ich sorge dafür.
Ja.
Also vor deinem 10. Lebensjahr, da warst du ja noch ein Knirps, hast du schon in einigen Ufa-Filmen mitgespielt. Mhm. Also zum Beispiel mit dem Schwarz-Weiß, damals war noch Schwarz-Weiß-Filmstar Willy Birgel. Und hast du auch mit anderen Größen, so wie Hans Albers oder Zara Leander oder so gespielt? Nee,
das glaube ich nicht, das weiß ich nicht. Ich wüsste nichts. Okay. Der Name Karl Radatz ist mir noch im Gedächtnis, der war auch damals Schauspieler, glaube ich.
Hast du schöne Erinnerungen an diese Film, an diese Kinderstarzeit?
An die verklungene Melodie habe ich auch noch ganz verworrene Erinnerungen. Ich weiß nur, dass sie ein krankes Kind spielen musste, was ich nicht verstand, weil ich ja nicht krank war. Da haben sie sich dann mit einem Riesenberg Schokolade dazu hingekriegt, dass ich so getan habe, als wäre ich krank.
Okay.
Seitdem habe ich, glaube ich, auch eine Art von Schwindelbefall, weil Schwindeln.
Du kannst gut schwindeln.
Schwindeln kann ich. Okay. Seitdem habe ich Schwindeln gelernt.
Aber heute musst du die Wahrheit sagen.
Ja, heute muss ich die Wahrheit sagen, das weiß ich, ja.
Wie hast du den Zweiten Weltkrieg in Berlin erlebt und überlebt?
Wir sind, die Mütter mit den Kindern sind 1943, als es richtig losging mit der Bomberei, evakuiert worden. Wir, meine Mutter und ich, wir kamen nach Ostpreußen, in die Nähe von Schlossberg, Pilkallen, und haben da irgendwo eigentlich ziemlich schön gewohnt, schöne Gegend, in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich kann mich erinnern, dass ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt habe da. Dass ich allein gelassen eigentlich die ganze Zeit die Gegend erkundet habe, mich um alles Mögliche gekümmert habe, was mich interessiert hat, Bäume geklettert bin und so weiter.
Ja, schön. Als dann der Krieg zu Ende war, als dann 1949 die DDR gegründet wurde, dann warst du ja quasi auf dem Gebiet der DDR. Du warst 15 Jahre jung. Warst du überzeugt davon, vom Kommunismus, vom Realsozialismus? Hat dir das gefallen?
Ja, da war ja die Geschichte, ich war 17 und wurde rekrutiert, zwangsrekrutiert in die kasernierte Volkspolizei von der damaligen noch nicht DDR, von den Leuten.
Also es war noch nicht NVA?
Das war die NVA, die Nationale Volksarmee.
Ah, ja. Okay.
Aber es war noch nicht die DDR, das war noch die russische, irgendwie die russisch besetzte Zone in Deutschland. Und ich musste da rein, war aber, ich kann mich erinnern, es war nicht ganz unangenehm für mich, weil ich als Soldat einen Sold bekam. Das war das erste Geld, was ich überhaupt in die Hände bekam und von dem Sold auch einiges kaufen konnte. Und letztendlich dann auch die Zivilkleidung, als ich abgehauen bin, als ich desertiert bin, weil ich das ja nicht ausgehalten habe. Das war ja nicht mein Ding, dort ewig irgendwie festzuhängen. Und
wohin bist du desertiert? Wohin bist du?
Ich bin dann nach West-Berlin abgehauen.
Ach, okay. Und dann hast du aber nochmal mit 18 versucht, zurückzugehen, die Grenze zu passieren, weil deine Mutter krank war und du wolltest in die DDR.
Meine Mutter schrieb, dass sie mich gerne zurück in der Familie haben wollte. Mhm. Erstens mal, weil ich ja auch eigentlich unmündig war. Mit 17 war das ja damals so. Und mit diesem Brief in der Hand bin ich dann, weil ich natürlich meiner Mutters Wunsch folgen wollte, an die Grenze gegangen mit dem Brief. Und dann haben sie mich erstmal mit einem Polizisten begleitet nach Berlin geführt. Und dort hat mich die Stasi in den Mangel genommen und hat versucht, aus mir einen Kriegsverbrecher zu machen. Also, dass ich als Spion irgendwie zurückgekommen wäre. Und haben mich ein halbes Jahr ausgequetscht und mit all diesen Verhörmethoden nachts Matratze weg und grelles Licht irgendwann morgens um 4. Und ich war ja nun mal kein
ja, du warst 17 oder 18.
Ja, ich war kein Schurke in dem Sinne, in dem sie glaubten, dass ich es wäre. Aber sie haben mich halt dann trotzdem verurteilt zu 4 Jahren Zuchthaus wegen Kriegs- und Boykotthetze.
In Bautzen warst du da?
Und dann haben sie mich, ja, dann muss ich in Bautzen 2 Jahre davon von den 4 Jahren absetzen. Dann haben sie mich, meine Schwester heftig versucht hat, mich vorzeitig raus im Gefängnis rauszukriegen und dauernd gebettelt hat, die Behörden, die sollen mich da rauslassen, ich wäre doch zu jung. Haben sie mich nach 2 Jahren und 2 Monaten haben sie mich rausgelassen und haben mir erlaubt, in der Charité als Krankenpfleger zu arbeiten.
Aber warte, ich meine, wie hast du das alles, jetzt mal salopp gesagt, weggesteckt? Ich meine, das sind ja Traumata, für die andere heutzutage jahrelang Psychotherapie machen würden.
Da muss ich die Geschichte erzählen davon, dass ich als Kind schon großes Gottvertrauen hatte. Dass immer, wenn mir irgendwas Schlimmes, wenn ich irgendwas Schlimmes selber gemacht habe oder mir widerfahren ist, mich eigentlich immer darauf verlassen habe, dass der liebe Gott mich schützt, dass er auf mich aufpasst. Auch wenn ich was falsch mache, dass er mir verzeiht. Ich habe irgendwie ein irrsinniges Gottvertrauen gehabt, bis heute.
Bist du auch gläubig und gehst in die Kirche?
Ich bin nicht in dem üblichen Sinne gläubig. Ich glaube an das Christentum.
Und hast du jemals eine Therapie gemacht?
Eine Therapie? Ich selber?
Ja.
Wozu?
Ja. Okay, hier ist Musik von Redelius. Ist jetzt was relativ Neues, ne? Von 89, glaube ich, 1989. Aber von dir wüsste ich gerne, wie kam die Musik in dein Leben? Du warst ja gar kein Musiker, ne?
Die Musik in mein Leben, ja, das ist eine gute Idee. Gute Idee, so zu fragen. Wie kam die Musik wirklich in mein Leben?
Was du vorhin gesagt hattest mit der Charité, weil du hast dann erstmal Physiotherapie gelernt.
Ich habe erstmal die Krankengymnastik, das Examen da gemacht. Habe gearbeitet in allen Kliniken der Charité, als Krankengymnastin eben auch. Und bin dann, weil ich plötzlich, die Behörden waren ja hinter mir immer noch auf mich aufmerksam, die hatten mich ja immer auf dem Kieker, habe ich eines Tages eine Vorladung zur Stasi bekommen. Und ich war so schockiert, dass sie mich wieder einsperren, dass ich mein Köfferchen genommen habe und sofort nach West-Berlin gefahren bin. Das war ja damals offen. Man konnte in allen 4 Sektoren mit der S-Bahn rumfahren.
Bis 1961.
Und hab mich da gemeldet als Flüchtling. Mhm. Dann haben die mich aus Berlin ausgeflogen, weil mit der Bahn konnte man ja nicht rüber in den Westen.
Wurde da schon die Mauer gebaut?
Da konnte man schon nicht mehr frei. Ob die Mauer gebaut wurde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass man aus der Umgebung Berlins nicht einfach so rauskam. Da gab es eine Kontrolle bei der Bahn von Russen und deutschen Soldaten gemeinsam, die Züge abgeklopft haben, ob da nicht jemand abhauen will.
Okay. Machen wir mal einen Sprung, Hans-Joachim, weil du bist dann ja auch irgendwann, warst du in deinen 20ern Und hast mir erzählt schon mal, dass du dann so ein Hippie warst und in Paris gelebt hast.
Später.
Ja, ja, genau. Du bist wie alt?
Ich werde 92.
92, deswegen, wir können nicht alle Stationen, ja, ja, natürlich, aber es gibt diese Geschichte, dass du in Paris warst und barfuß im Élysée-Palast Leute massiert hast.
Ja, stimmt.
Welche Leute?
Ich habe, ich habe so viel verschiedene Orte betreten, bewohnt für eine Zeit lang, bin dann wieder abgehauen. Ich war eine Zeit lang Butler bei einer Berliner Fabrikantenfamilie, ein Strumpfwarenfabrikant, auf jeden Fall war es ein Fabrikant, und habe die in Urlaub gefahren als Fahrer in ihrem, mit ihrem Vehikel, habe die dort dann abgesetzt. Die haben dort Urlaub gemacht und ich habe den ersten Urlaub mit ihnen dort verbracht und habe mich dann dort, habe gesehen, dass ich da irgendwie auch in Korsika Arbeit finde. Und habe mich in dem Camp, in dem wir waren, als Hilfskraft angedient, musste aber die anderen erst, die Familie, nach Hause karren und bin, nachdem ich das gemacht habe, wieder zurückgefahren nach Korsika und bin dann in Korsika Mitgründer von zwei Naturistencamps geworden.
FKK?
Ja.
Nudistencamps?
Ja. Und habe dort als Masseur am Strand unter einem
Nackt Sonnensegel. Hast du die Leute massiert?
Ja.
Ist das immer noch dein Ding, so FKK?
Wenn ich nach Korsika fahre, fahre ich nur an den Nacktstrand.
Und in Österreich, wo du jetzt wohnst?
Da gibt's, da können wir bei uns in der Sauna, gibt's eine Sauna, da kann man auch nackig sein. Da schwimmt man im Trinkwasser.
Okay.
In Bad Vöslau.
Okay. Vöslauer, ja? Kennt man ja.
Vöslauer, da kann man auch drin schwimmen.
Also Korsika, dann warst du irgendwann in Paris und ich dachte, da hättest du vielleicht Pierre-Henri kennengelernt.
Pierre-Henri habe ich nur kennengelernt über irgendeine. Ich war neugierig auch. Und was ich mir angehört habe, war Pierre-Henri und die ich mochte, die Musik, die war so anders als andere normale Musik.
Ja, man nennt es ja Musik konkret, ne? Der hat so experimentiert.
Da habe ich dann selber angefangen rum zu experimentieren.
Lass uns mal ganz kurz in Pierre-Henris berühmtestes Werk reinhören. Sicky Rock, kanntest du das damals?
Das ist ja ziemlich
poppig.
Rhythmisch.
Konntest du eigentlich damals auch schon ein Instrument spielen?
Nee.
Nein?
Nein, nein. Das erste Mal, dass ich irgendwie so eine Art von Instrument benutzt habe, als ich in der Vollmondnacht in Korsika in Namakia auf ein Ölfass getrommelt habe und mich in Trance versetzt habe. Am nächsten Tag hatte ich dann blutige Hände. So sehr war ich in Trance. Und das war so der Anschluss dazu, Musik zu machen.
Mhm.
Mich selber initiiert, Musik zu machen, obwohl ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte.
Wo hast du dann das Selbstbewusstsein hergenommen, das beruflich zu machen?
Lieber Gott, passt auf mich auf.
Ach so. Du giltst ja als Pionier der elektronischen Musik, als Schlüsselfigur des Krautrock, aber von dir selber sagst du, du hast das nicht erfunden, die Musik, diese Art von elektronischer Musik.
Man behauptet von uns, wir waren die Initiatoren einer neuen Art von Musikmacherei. Das waren wir schon mit Kluster und Kluster, Kluster mit K, Kluster mit C und ich alleine eben auch. Aber wir haben einfach rumexperimentiert, des Alten überdrüssig. Natürlich, den ganzen alten Kram, der musste ja auch weg, klar. Und habe großen
Was
Spaß.
Was war dein Feindbild als Musik? Was wolltest du auf keinen Fall
mein
machen?
Mein Feindbild war es, ich weiß nicht, ein richtiges Feindbild gab es nicht. Vielleicht ist es falsch ausgedrückt. Ich wollte einfach selber Musik machen, ohne zu wissen, wie es geht. Einfach mal ausprobieren und dann sehen, wie es weitergeht. Und Auf dem Weg des Experimentierens habe ich ja dann auch eine eigene Tonsprache gefunden.
Was würdest du sagen, da kannst du jetzt ruhig ganz unbescheiden sein, was ist dein Verdienst um die Musik?
Na, dass ich einfach die Nase reingesteckt habe und das alles öffentlich geworden ist und viele Leute gesehen haben, da kann man ja machen, ohne was zu wissen. Da kann man sich ja einfach mal, wenn man Lust darauf hat, zu experimentieren, sich mal mit Musik beschäftigen. Mhm. Und versuchen herauszufinden, ob es geht. Bei mir ist es gegangen, bei vielen anderen danach ist es auch gegangen. Es war ein schönes Experiment, so eine Art Lehrbefug, inoffizielle Lehrbefugnis. Es gibt viele Nachahmer, dann ist eine ganze Bewegung entstanden, die über die ganze Welt gegangen ist.
Und wer könnte Nachahmer sein? Was würdest du sagen?
Nachahmer nicht, aber Selbstmacher. Tangerine Dream waren zur gleichen Zeit zuständig, Manuel Götsching war zur gleichen Zeit. Wir haben uns alle gegenseitig befruchtet in der Zeit. Ja.
Auf jeden Fall bist du ja ganz wichtig für die sogenannte Berliner Schule.
Und nein, bin ich nicht.
Du hast eine Örtlichkeit aber gegründet. Die war wichtig.
Die Historia haben wir gegründet, aber das hat nichts mit der Berliner Schule zu tun. Die Berliner Schule hat zu tun mit Schulze, mit Klaus Schulze.
Genau. Also vielleicht nochmal, als diese Musik aufkam, war in Nordrhein-Westfalen natürlich durch Stockhausen waren Bands wie Kraftwerk, wie Neu oder Can aus Köln berühmt, was die Briten Krautrock nannten. Aber in Berlin gab es eben auch Bands, so wie Klaus Schulze, Tangerine Dream. Und die, so habe ich es verstanden, hatten so ganz früh eine Örtlichkeit, wo sie sich getroffen haben und zusammen gejammt haben. Und diesen Club, diesen Zodiac, den hast du mitgegründet.
Ja, das war nicht ihr Club, es war unser Club. Und sie sind eben da auch aufgetreten, haben sich gegenseitig befruchtet, indem sie auch zusammengespielt haben, ausprobiert haben, geht sowas und wie wirkt es auf uns selbst, auf unsere eigene Tonsprache. Und das hat sich dann alles so entwickelt, dass die Tangerine Dream eine ganz eigene Tonsprache gefunden haben. Und
so
Schulze auch, Schulze auch. Also alle haben sozusagen ihren eigenen Weg im Zodiac gefunden.
Ja. Und dieses Zodiac, ja, es hieß ja Zodiac Free Arts Lab. Das war da in Kreuzberg, wo heute das Hebel am Ufer 2 ist. Mhm. Ne? Wie sah das aus, der Club? Wie sah der innen aus?
Eine schwarze Bude mit einer schwarzen Bühne in der Mitte. Und überall konnte man sitzen, aber es war alles schwarz. Warum, weiß ich nicht. Es war wohl damals die Modefarbe. Und es war sehr viel los. Es war immer proppenvoll.
1968 habt ihr das aufgemacht.
Das war proppenvoll, weil es gab ja sowas nicht. Es war neu und deswegen eben sehr interessant. Hinz und Kunz kamen dahin, die Bude war immer voll. Und wir haben ja nicht nur dort auch selber Musik gemacht, sondern wir haben auch die Leute bedient mit Schmalzbroten und Bier. Vom Hahn haben uns dort ein bisschen Geld mitgemacht.
Habt ihr das alles davon finanziert? Von dem bisschen Schmalzbrot und Bier?
Nein, gab es Eintritte? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es gab Eintrittsverlangen, wenn Gruppen zu Besuch kamen. Guru Guru zum Beispiel.
Guru Guru?
Ja, die kamen ja auch dahin.
Und standen da immer schon Verstärker und Anlagen rum oder musste jeder sein Zeug
mitnehmen? Die Anlage haben wir durch Hilfestellung vom Berliner Senat bekommen. Die haben uns das Geld dafür gegeben, dass wir die kaufen konnten. Das war also geliehen.
Ja, toll.
Wir hatten es zur Verfügung, Gott sei Dank. Deswegen ist das alles auch, muss man dem Berliner Senat Dank sagen, dass sie damals hilfreich unter die Arme gegriffen haben.
Und hattest du da schon deine Band Cluster?
Nee, die ist erst später entstanden. Warte mal, mit Schnitzler.
Konrad Schnitzler?
Konrad Schnitzler war das die Geschichte mit K. Mit dem habe ich angefangen, weit bevor im Zodiac, so kleine Events zu gestalten, Krach zu machen. Die Gruppen, die wir da bildeten, die eine hieß Geräusche, die andere hieß Plus Minus. So winzige Sachen. Wir haben Kellertheatern gespielt, nicht nur in Berlin, in Köln, in Düsseldorf.
Stimmt es, dass Leute bei euch auf den Konzerten in Ohnmacht gefallen sind, weil es so krachig war?
Einmal ist es passiert, dass wir im Frankfurter Kunstverein zu schrill, zu laut waren. Und eine Frau hat das nicht ausgehalten, ist umgekippt, musste weg, kranken. Ins Krankenhaus.
Hat's aber überlebt.
Ja.
Weißt du, für uns heute ist es jetzt vielleicht nicht normale Musik, aber das kann man so sich anhören. Aber ich kann mir vorstellen, so in den 60ern war das so unerhört, so eine Art von Krach zu machen, oder?
Unerhört, ja. Ja. Das war Krachaktionismus, ja. Lärmaktionismus eigentlich. Auf dem als Schule, um da wirklich eine Tonsprache zu finden, zu erfinden, die auch eine gewisse humane Relevanz hat, dann ist der Krach, den konnte man dann nicht ewig so machen.
Warum gab es denn das Zodiac in Berlin nur am Hallischen Ufer? Ne? Warum gab es das nur ein Jahr lang von 68 bis 69?
Naja, da wurde zu viel gekifft und die Leute haben auch draußen gekifft. Die haben sich ihre Joints, da stand ein Sofa draußen im Garten. Die saßen da und haben ihre Joints gedreht und das Theater Peter Stein, die vornehmen Gäste, die da vorbei mussten, mussten mit ansehen, wie da gekifft wurde öffentlich. Es war zwar nicht verboten, aber es war auch nicht gutiert. Mhm. Jedenfalls nicht von dem Peter Stein in so einem
Theater.
War nicht verboten. Nein.
Okay. Damals warst du ja dann so in deinen 30ern. Wie sahst du damals aus?
Wie ich damals aussah?
Ja.
Da war ich noch nicht der Rasputin mit Lederhosen und barfuß im Elysee-Palast. Frische Gurne, schwarzes Hemd.
Also schon auch Hippie-mäßig?
Hippie-mäßig schon, ja.
Hattest du lange Haare?
Glaube. Da hatte ich noch Haare. Vielleicht waren sie da auch lang.
Und als du dann deine Band Cluster hattest, da habt ihr als WG zusammengelebt? So als Kollektiv? Stimmt das? Im Wald irgendwo?
Ich hab mal zeitlang bei Schnitzer in der Familie mitleben dürfen, aber eine WG, eine richtige WG gab es sie.
Und wie kam dann Brian Eno, den ja viele als Produzenten von David Bowie kennen, der auch Heroes produziert hat, ne, wo das Berlin-Lied überhaupt drauf ist, der bei Roxy Music Keyboarder war, also ein internationaler Star. Wie kam der denn auf Cluster, auf deine Band?
Das ist eine gute Idee. Der kam eines Tages, weil ihn interessierte, auf welche Weise wir Musik machen und wie das klingt, hat er uns an der Weser besucht, als wir nach Deutschland wohnten. Also
Ach, da seid ihr dann von Berlin weggezogen?
Ja, nein, das war vorher.
Vorher?
Vorher haben wir an der Weser gelebt, in Forst an der Weser. Und er hat die Musik irgendwie gehört, ich weiß nicht wie. Einmal ist er sogar bei einem Konzert auf die Bühne gegangen und hat sich mit eingemischt beim Spielen, hat live mitgespielt.
Fandst du das gut?
Das weiß ich, in der Chronologie bin ich nicht mehr gut. Auf jeden Fall war er ziemlich früh vor Ort, weil ihn interessiert hat, was wir machen. Das war eben doch anders als der übliche Krautrock-Kram. Das war eigentlich organisiertes Chaos. Und hat da eine Woche oder weiß ich, 10 Tage war bei uns in Forst. Und wir haben was eingespielt und das heißt, das Produkt daraus ist herausgekommen. Das heißt Cluster und Eno.
Das ist so eine Schallplatte, wo nur so ein Mikrofonständer ist, mit einem Mikrofon genau. In der Natur.
Ja, ja.
Das gilt doch als das erste Ambient-Album einer deutschen Band.
Gilt es?
Ja.
Ist das nur schön.
Und hier hören wir Musik daraus. Und als Brian Eno auf euch zukam, kanntest du da Roxy Music?
Ja, Roxy Music kannte eigentlich jeder.
Okay, also obwohl du ja ganz andere Musik gemacht hast und auch gar nicht in die Charts oder so wolltest jemals, hast du schon wahrgenommen, was so draußen vor sich geht?
Ja, die kennen waren ja auch in Düsseldorf. In Düsseldorf habe ich eine Zeit lang gelebt. Da war ich mit der Schwester von Florian Schneider-Esleben von Kraftwerk liiert.
Hm.
Und das war der Grund, weshalb ich eben eine Weile in Düsseldorf zugange war. Und dann mit unseren eigenen Sachen zwischen Düsseldorf und Köln immer hin und her gependelt zu Auftritten, zu Live-Auftritten.
Finde ich jetzt ganz interessant, dass ihr euch alle kanntet, dass es so viele Verbindungspunkte gab zwischen Kraftwerk, zwischen Can, Cluster. Also mochtet ihr?
Hat sich so ergeben.
Gab es da Konkurrenz?
Nee. Jeder hat sein eigenes Ding gedreht.
Und Tangerine Dream.
Tangerine
und Klaus Schulze
waren zwar alle mit nah dran, aber wir haben mit Tangerine Dream nichts zusammen gemacht. Ich kannte Edgar. Edgar war ein sehr großzügiger Kollege. Der hat mir mal ein Mellotron geschenkt, hat mir das vor die Tür gestellt, hat es mit dem Auto gebracht, mir vor die Tür gestellt, weil er hatte unheimlich viele Instrumente und brauchte das offenbar ja auch nicht. Aber ich wollte nur sagen, Edgar war ein sehr großzügiger Musikerkollege. Wir waren keine Konkurrenten, die haben ja alle was völlig anderes gemacht. Die haben mit Sequenzen ihren Erfolg gemacht, mit Sequenzermusik. Mhm. Und wir halt unseren Bauchgeschichten.
Du bist jetzt in deinem 92. Lebensjahr, Hans-Joachim Roedelius, und machst immer noch Musik.
Mhm.
Wie beginnt, also gibt es irgendwie so eine Vorgehensweise, wie du immer beginnst? Hast du ein Klavier zu Hause oder wie fängst du an?
Ich habe ein Klavier zu Hause, das ist mir von der Alban-Berg-Stiftung geschenkt worden. Da setze ich mich ran, wenn ich Lust habe, und klimpere vor mich hin und habe so einen Apparat an, der das aufnimmt. Und dann höre ich mir das später an und weiß, was ich gemacht habe und weiß, wo ich lang muss. Das hat mich jetzt so weit gebracht, dass ich ausschließlich am Klavier zugange bin. Dass die elektronische Musik nicht für mich nichts mehr so bedeutungsvoll ist, wie sie mal war. Gott sei Dank war, weil es war ja praktisch eine Schule, ein freies Studium mit Tönen. Und ich bin auf dem Weg halt jetzt mit den Resonanzen vom Klavier Musik zu machen.
Hin und wieder klopft auch Hollywood an. Du hast einen Soundtrack gemacht für einen Brad Pitt-Film, ne?
Wer klopft an?
Hollywood.
Hollywood klopft an.
Ja, Brad Pitt hier, War Games, da hast du doch den Soundtrack.
Ach so, nein, die War Machine.
War Machine.
War Machine. Der Regisseur von dem Film War Machine ist ein Neuseeländer, glaube ich. Der hat meine Musik gemacht, der wusste von mir, dass ich mache. Und hat dem Brad Pitt angedient, dass er in die Musik musikalische Umrahmung von War Machine, dass er Musik von mir da reintut. 7 Minuten, das hat uns 28.000 Euro gebracht. Nee, nicht mal 7 Minuten. Nicht mal 5 Minuten.
Okay.
So immer so einzelne Kleckerchen aus Stücken.
Weil ich nehme jetzt mal an, du hast Zeit deines Lebens jetzt nicht so viel für die Rente eingezahlt.
Rente gibt's. Ich krieg eine Opferrente, weil mich die Stasi in der Mangel hatte. Und ich krieg eine Rente für die Zeit, als ich in der Charité gearbeitet habe. Ja, da habe ich drei Jahre habe ich ja da was gemacht. Das hat nicht viel gebracht. Krieg 700 Euro Rente.
Okay. Du lebst ja jetzt schon sehr lange in Österreich, in der Nähe von Wien. Aber ich höre, glaube ich, immer noch ein bisschen Berliner Dialekt. Empfindest du dich auch als Berliner?
Ich empfinde mich als, nicht permanent.
Nee.
Nein, ich habe auch keine große Sehnsucht nach der Havel oder nach der Panke. Aber wenn ich da bin, dann freue ich mich unheimlich, dass ich da sein darf. Jetzt freue ich mich auch sehr, obwohl wir nur kurz da sind.
Ich danke dir, dass du hier warst und aus deinem Leben erzählt hast.
Freue mich.
Ich möchte auch so werden wie du, wenn ich 91 bin.
Das schaffst du.
Danke.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch diese Folge mit Roedelius gefallen hat, dann kann ich euch auch ein paar andere Folgen von Berlin Sounds Inside ans Herz legen. Aus dieser Ära, die mit Krautrock-Gitarrist Lühl beispielsweise dabei Agitation Free gespielt hat und auch im Zodiac Club von Roedelius war, als ganz junger Mensch. Oder die Folge mit Grönemeyer, der ja ein großer Retter von Krautrock-Legenden ist, deren Alben er auf seinem Label Grönland wieder veröffentlicht, zum Beispiel alle Scheiben von Neu aus Düsseldorf. Und da ja Geschichten aus alten Zeiten sowieso die spannendsten sind, könntet ihr auch bei Annette Humpe, bei Reinhold Heil von Spliff, bei Nina Hagen oder bei Marian Gold auf eure Kosten kommen. Am besten natürlich bei einer Schmalzstulle und Bier. Ich würde mich freuen, wenn ihr Berlin Sounds Inside als Podcast auf ARD Sounds oder Spotify Apple abonniert, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und zum Zuschauen geht's ja auch. Da könntet ihr die Folgen sehen auf YouTube oder in der ARD Mediathek.